Es waren nur noch 2 Tage bis zum Passafest und der darauffolgenden Festwoche der ungesäuerten Brote. Die hohen Priester und die Gesetzeslehrer suchten immer noch nach einer Gelegenheit, Jesus heimlich festnehmen und dann töten zu können. Auf keinen Fall darf es während des Festes geschehen, sagten sie, sonst gibt es einen Aufruhr. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während des Essens kam eine Frau herein, die ein Alabastergefäß mit reinem, kostbaren Nardenöl in der Hand hatte. Sie brach den Hals des Fläschchens ab und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige am Tisch waren empört. »Was soll diese Verschwendung?« sagten sie zueinander. »Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können.« Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, »Lasst sie in Ruhe. Warum bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Es wird immer Arme bei euch geben. Und so oft ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte, und meinen Körper im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Und ich versichere euch, überall in der Welt, wo man die Freudenbotschaft bekannt machen wird, wird man auch von dem reden, was diese Frau getan hat. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, dass du unsere Ohren und Herzen öffnest. Amen.
Dieser Sonntag heute nennt sich auch Palmsonntag. Palmsonntag deshalb, weil als Jesus nach Jerusalem eingezogen ist, für die letzte Woche seines irdischen Lebens oder seines Lebens bis zur Kreuzigung, da sind die ganzen oder einige Leute aus Jerusalem hin und haben ihn begrüßt am Eingang von Jerusalem mit Palmzweigen. Die haben sie auf den Boden gelegt und gewedelt. Und so ist Jesus eingezogen nach Jerusalem und auch in seine Leidenswoche. Und deshalb nennen wir diesen Sonntag auch Palmsonntag, bevor dann am Freitag Karfreitag kommt und dann Ostersonntag. Und wir sind jetzt nicht genau an diesem Einzug von Jerusalem mit unserer Geschichte, aber wir sind so ein paar Tage später. Wir sind noch vor der Kreuzigung, aber nachdem Jesus eingezogen ist nach Jerusalem. Und Markus, dieser Autor von diesem Text, der bereitet seine Leser jetzt hier vor, auf das, was kommt, auf das Leiden von Jesus. Und so schreibt er, dass es nur noch 2 Tage waren bis zum Passafest und auch bis zu den Festtagen der ungesäuerten Brote. Und das sind 2 Feste und Feiern, die im jüdischen Kalender sehr wichtig sind. Und genau zu dieser Zeit, zu den wichtigsten Feiertagen der Juden, passiert es, dass Jesus leiden muss und dann auch später sterben muss. Und ich glaube, das ist kein Zufall oder es ist kein Zufall. Gott hat es so gemacht, so gewollt, dass das aufeinanderfällt. Diese jüdischen Festtage und die Leidenszeit und der Tod, das Sterben von Jesus. Und so haben wir hier dieses Passafest, das wichtigste Fest im Judentum. Und das ist ein Fest, das daran erinnert, dass Gott eines Tages, ganz viele Jahre vorher, das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Und es war damals so, dass Gott seinem Volk gesagt hat, schlachtet ein Lamm und streicht es an eure Türpfosten, das Blut von dem Lamm. Und dann werde ich daran vorübergehen und die Erstgeborenen in eurem Haus werden nicht sterben, während bei den Ägyptern die Erstgeborenen von Mensch und Tier gestorben sind, damit der Pharao endlich das Volk Israel ziehen lässt. Und so kam es, dass sie damals das Blut nahmen und an die Türpfosten gestrichen haben und ihre Kinder, ihre Erstgeborenen verschont wurden. Und das Gericht ging an ihnen vorüber. Das Gericht hat nur die Ägypter getroffen. Und Gott hat danach gesagt, und jetzt feiert dieses Fest, oder erinnert euch mit diesem Fest an das, was damals war. Dass ich euch befreit habe aus Ägypten, aus der Sklaverei. Und jedes Mal, wenn dieser Tag kommt, dieses Passafest, dann schlachtet auch ein Lamm. und dann esst es am Abend auf. Das ist Passafest. Und dann gab es noch das Fest der ungesäuerten Brote. Und die fallen irgendwie so auch ineinander. Weil mit Beginn des Passafestes haben die Juden auch noch nur ungesäuertes Brot gegessen. Also Brot, das nicht gegoren ist, nicht durchsäuert war. Und es war, weil damals die Flucht in großer Eile geschah. Sie wollten raus aus Ägypten, sie mussten raus aus Ägypten über Nacht und da hatten sie keine Zeit, dass das Brot durchsäuert. Und deswegen ungesäuerte Brote. Und jetzt gehen die Juden in Jerusalem, das waren Pilgerfeste, das heißt die Menschen aus allen möglichen Ländern und Städten kamen alle nach Jerusalem, um dieses Fest zu feiern. Und hier sind wir und wir gehen auf diese Feste zu und auch auf das Leiden von Jesus, bis er dann ans Kreuz genagelt wird und stirbt. Zur gleichen Zeit, wie die Lämmer fürs Passafest geschlachtet wurden. Das ist kein Zufall, das trifft hier aufeinander. Und Markus erzählt, wir sind jetzt hier 2 Tage vorher. Die Hohepriester und die Gesetzeslehrer, schreibt er, das waren so die Mitglieder im jüdischen Rat, im Hohen Rat, also das waren Leute, die politischen Einfluss auch hatten im Judentum, die treffen sich und überlegen, okay, wie können wir diesen Jesus loswerden? Er war ihnen ein Dorn im Auge, er hat immer mehr Popularität gekriegt, die Lehren haben nicht so mit dem eingestimmt, was sie im Alten Testament gelesen haben und wie sie das ja für sich ausgelegt haben. Und so haben sie eine Möglichkeit gesucht, Jesus festnehmen zu lassen und zu töten. Und sie tun sich zusammen und sie schmieden diesen Plan. Und sie überschlagen dabei auch die Kosten. Sie überlegen, was passiert? Was passiert mit mir, wenn das und das mit Jesus passiert? Und so sind sie auch ein bisschen feige. Sie wollen nicht irgendwie, dass sie damit reingezogen werden, groß. Viele Menschen sind in Jerusalem, diese Pilgerfeste stehen an. Das heißt, Jerusalem hatte normalerweise eine Einwohnerzahl von 60.000 Leuten, ungefähr, schätzungsweise. Und an diesen Festen schnell mal bis zu 500.000. Da wollten sie nicht ihr Gesicht verlieren, da wollten sie gut dastehen. Und wie kommt es, wenn man dann jemanden töten lässt, der so an Popularität gewonnen hat? Und so sind sie nicht bereit, womöglich den Preis zu bezahlen, der es kosten würde, Jesus ganz öffentlich irgendwie hinzurichten. Und so überlegen sie es, mit List zu tun, heimlich, im Verborgenen. So steigt Markus ein in seine Geschichte, die ersten 2 Verse. Und dann wendet sich das Blatt. Dann plötzlich gibt es wie so einen Cut und die Erzählung beginnt woanders. Und das ist bei Markus ganz oft so, dass er so eine Sandwich-Technik hat in seinen Erzählungen. Also eine Geschichte fängt an, dann schiebt er eine andere Geschichte rein und irgendwann geht die erste Geschichte wieder weiter. Und auch, so ist es auch hier und ich finde es genial, wie er das hier macht und ich finde es auch mega schön, weil er damit diese ganze Geschichte, die wir jetzt gleich noch ein bisschen mehr hören, in einen größeren Kontext stellt. Nämlich in den Kontext von dem Leiden, in den Kontext von Jesus soll festgenommen und getötet werden, stellt er diese Geschichte hier mit dieser Frau und diesem Öl. Und es ist einfach ein genialer Kontrast, ihr werdet es vielleicht hoffentlich gleich sehen. Die Situation ist nämlich folgende. Jesus ist in Bethanien. Er ist im Haus von Simon, dem Aussätzigen, zu Gast und sitzt, oder damals liegt dort am Tisch mit einigen anderen Menschen. Und Simon der Aussätzige, der war offensichtlich nicht mehr aussätzig, weil damals im Judentum war es verboten, als Aussätziger Gäste zu bewirten. Das heißt, er wurde irgendwie geheilt, vielleicht sogar von Jesus, wir wissen das nicht. Aber er hat auf jeden Fall seinen Spitzname der Aussätzige behalten. Vielleicht nicht der beste Spitzname, den man haben kann, aber es gab damals, vielleicht wie heute auch, ganz viele Simons. Und damit man die ein bisschen unterscheiden konnte, war er der Aussätzige. Und so lagen sie alle zusammen am Tisch in diesem Haus von Simon und haben gegessen. Und plötzlich kommt eine Frau rein. Und diese Frau, die trägt ein Alabastergefäß mit sich, voll mit Öl, mit kostbarem Öl. Und die Frau, ihr seht hier ein Alabastergefäß, das ist so ein Stein, der kommt aus Ägypten oder aus dem Orient, also an sich schon ein kostbarer Stein. Ich finde ihn gar nicht so hässlich, eigentlich ganz schön. kostbarer Stein schon, an sich das Gefäß schon kostbar. Und die Frau, die dieses Gefäß mitbringt, die bleibt hier anonym, aber Johannes, ein anderer Evangelist, ein anderer Berichtsschreiber, der auch dabei war wahrscheinlich, der sagt, dass diese Frau Maria heißt. Maria, nämlich die Schwester von Martha und Lazarus. Und diese Maria kommt jetzt hier rein und bringt dieses Gefäß mit und dieses Gefäß ist gefüllt mit Parfüm, mit einem edlen Parfüm oder einer Art von Parfüm. Parfüm war damals auf einer Ölbasis, nicht wie heute auf Alkoholbasis, sondern auf Ölbasis. Und sie bringt dieses Öl mit aus Nade. Das ist eine kleine, duftende, aromatische Pflanze, wächst im Himalaya in Indien. Und heute ist es ja schon weit weg, aber damals ohne Flugzeug und ohne Containerschiffe noch viel weiter. Also sehr, sehr kostbares Öl. Und ein bisschen weiter sehen wir auch, was es kostet, nämlich 300 Denare. Und ein Denar war damals ein Tageslohn. Das heißt 300 Tageslöhne. Und wenn man überlegt, dass die Juden am siebten Tag nicht gearbeitet haben, sondern geruht haben, Sabbat gehalten haben, dann ist das ein Jahresgehalt. Dieses Parfüm, dieses Öl, das sie bringt, ist ein Jahresgehalt wert. Und jetzt stellt euch mal vor, irgendjemand heute würde hier reinkommen mit einem Gefäß und da ist Parfüm drin im Wert von einem Jahresgehalt. Vielleicht von eurem Jahresgehalt. Der Punkt ist, das Parfüm, dieses Öl war mega kostbar, unfassbar wertvoll. Und während sie so zusammensitzen, zusammenliegen und essen, kommt eben diese Maria rein und das ist nach jüdischen Sitten und Verhaltensregeln ein No-Go. Eine Frau darf nicht einfach reinkommen, wenn Männer da liegen und essen. Die darf, aber dann muss sie Essen bringen. Also zum Servieren von Essen durfte sie damals reinkommen. Aber einfach mal vorbeischauen oder die Unterhaltung crashen, das war nicht erlaubt. Aber Maria lässt sich davon nicht zurückhalten und sie geht auf Jesus zu und sie tröpfelt nicht nur so ein bisschen Öl aus, sondern sie bricht dieses Gefäß auf. Und es wäre nicht nötig gewesen, da wäre auch so Öl rausgekommen. Aber sie bricht es auf, weil sie alles geben möchte für Jesus. Sie will nichts zurückhalten. Alles von diesem Öl gießt sie Jesus auf den Kopf. Und sie salbt ihn mit diesem Öl. Und wenn wir, vielleicht habt ihr es ein bisschen in Erinnerung, was Johannes schreibt zu dieser Geschichte. Weil da kennen wir vielleicht die Geschichte, dass die Füße gesalbt sind und dann sie mit den Haaren seine Füße trocknet. Und jetzt ist die Frage, hat sie jetzt den Kopf oder die Füße gesalbt? Und ich glaube, dieses Gefäß war so groß und da war so viel Öl drin, dass Jesus getränkt war in Öl. Also vom Kopf bis Fuß, der ganze Körper war voll mit Öl, wie so ein kleines Bad. Stelle ich mir jetzt auch gar nicht mal so attraktiv vor, die Vorstellung, da irgendwie zu liegen und dann in Öl zu baden, wenn alle anderen essen. Aber damals war das so und das war auch ein schönes, ein gutes Zeichen, ein ehrvolles Zeichen, jemanden mit Öl zu baden. Und während diese Frau das macht, empören sich einige Leute. Sie werden richtig wütend und sie sagen, warum diese Verschwendung? Warum verschwendet man dieses Öl hier? Man muss sich mal durchdenken, was sie da eigentlich sagen. Eigentlich sagen sie, also ihr Protest war eigentlich, dieses kostbare Parfüm dafür zu verwenden, um den Herrn der Herrlichkeit am Beginn seiner Leidenszeit, kurz vor seinem Tod zu salben, das ist doch eine Verschwendung. Also Jesus, Gott selbst, zu salben, nee, das machen wir nicht. Das ist eine Verschwendung. Das ist unfassbar. Und wenn sie nur irgendein kleines Gespür dafür gehabt hätten, was die Situation gerade ist, dann hätten sie nicht vor Wut irgendwie gesagt, was für eine Verschwendung, sondern dann hätten sie einzig und allein die Frage gestellt, warum ist diese Gabe von dieser Frau so klein? Warum so wenig für diesen Herrn? In den Augen der Leute war das, was Maria tat, komplett übertrieben und komplett extravagant. Und hier ist dieser schöne Kontrast, den Markus zeichnet. Da ist auf der einen Seite diese Frau voller Hingabe, extravagante, kostbare Hingabe und sie gibt alles für Jesus. Und auf der anderen Seite die List und die Heimlichkeit, die Feigheit von den Hohepriestern und den Gesetzeslehrern. Und dann später, wenn wir noch weiterlesen würden, kommt, dass Judas Jesus verraten wird. Judas, ein Jünger, ein Freund von Jesus, wird Jesus verraten. Nicht für 300 Denare, nicht für ein Jahresgehalt, für 30 Silberlinge. Das wäre in Denaren 120 Denare, also ungefähr ein Drittel. Und das ist dieser schöne Kontrast. Extravagante, kostbare Liebe und dann diese Feigheit von den anderen. Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Warum für Jesus verschwenden dieses Geld? Da draußen hungern Leute, die brauchen doch das Geld. Denen können wir es doch geben. Warum verschwenden wir hier dieses Öl? Was könnte man nicht alles tun mit 300 Denaren? So viele hungernden Menschen hätte man was zu essen geben können. Das ist so dumm, so ein dummer Umgang mit Geld. Und die Wut und der Ärger, die gehen weiter und der Text sagt, sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Und wenn wir das griechische Wort, das dahinter steckt, anschauen, dann ist das, vielleicht habt ihr das mal in einem Film gesehen oder ich weiß nicht, vielleicht auch schon mal in echt, aber wenn so ein Stierkampf ist und dann wird dieser Stier gefilmt, man sieht schon, irgendwie alles in dem Stier bewegt sich und er geht auf diesen Toro zu und vorher bleibt er so stehen und schert so im Dreck und dann sieht man so eine Nahaufnahme von seinen Nüstern und die flattern so und da kommt so vielleicht ein bisschen Dunst raus. Und das ist das Wort, was Markus hier benutzt, dass sie so Vorwürfe machten. Dieses Flattern von den Nüstern, dieses richtige Anschnauben. Und diese Männer schnauben diese Frau an. Sie sind so wütend über die Verschwendung, dass ihre Nasenflügel flattern. So wütend sind sie. Und was sagt Jesus, der Herr? Er sagt, lasst sie in Ruhe. Lasst doch diese Frau in Ruhe. Es ist genug. Seid still. Beruhigt eure Nasen. Es reicht. Warum bringt ihr sie so in Verlegenheit? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Es wird immer Arme unter euch geben. Und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Keine Frage. Aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. R.C. Sproul, ein Pastor in Amerika, der erzählt mal, dass er eingeladen war in eine andere Gemeinde in Cleveland. Und er ist da hingefahren. Und dieses Gemeindehaus war in einem Ghetto. Und so war irgendwie diese ganze Umgebung gezeichnet von Armut, Kriminalität, Drogen und vielen gebrochenen Menschen. Und er geht dorthin und redet mit diesem Pastor dort, der schon 25 Jahre dort ist. Und sie reden über Frustration im Dienst und so. Und der Pastor erzählt ihm, ja, ich habe immer wieder versucht, junge Pastoren hierher zu bekommen. Die waren auch da, aber keiner von ihnen hat es länger ausgehalten als 2 Jahre. Und Assis Brow guckt so verwundert und fragt, wie kommt es, dass du dann 25 Jahre schon hier bist? Und er sagt, weil Jesus gesagt hat, Arme wird es immer geben. Und Assis Brow ist viel, viel mehr verwundert und sagt, diesen Vers, den kenne ich eigentlich nur in dem Kontext, dass Leute sich irgendwie rausreden wollen, den Armen zu helfen. Dass sie da irgendwie eine Rechtfertigung drin finden, nichts Gutes für die oder wenig Gutes für die Armen zu tun. Und der Pastor sagt, lass mich dir erzählen, was der Unterschied ist zwischen den Pastoren, die gegangen sind nach 2 Jahren und mir. Die Pastoren, die kamen alle sehr jung vom Studium und die kamen her wie mit so glänzenden Ritterrüstungen. Alles hat geglänzt und war perfekt und makellos. Und sie haben ein Ideal gehabt, nämlich hier gegen die Armut anzukämpfen und die Armut zu besiegen letztendlich. Und dann haben sie alle festgestellt, nach 2 Jahren, Es hat sich nicht viel geändert. Die Armut ist nicht besiegt. Und so haben sie einen Burnout bekommen, Frustration bekommen und sind gegangen. Und Aziz Brower guckt ihn an und sagt, wie kommt es dann, dass du 25 Jahre hier bist? Und er sagt, ja, weil Jesus gesagt hat, Arme wird es immer unter euch geben. Ich wusste, bevor ich hierher gekommen bin, ich werde die Armut nicht besiegen. Aber mein Auftrag, meine Berufung ist es, hier zu sein, bei den Armen, unter den Armen, ihnen zu dienen und mit ihnen zu leben. Jesus sagt, schaut, solange die Welt ist, wird es Armut geben. Wird es arme Menschen geben, die hungern. Und ich will, dass ihr den Armen helft. Ja, keine Frage. Doch in diesem Moment, jetzt wo wir hier liegen, das ist ein spezieller Moment. Ich bin nicht mehr lange da. Es ist eine besondere Zeit. Und diese Frau, die hat getan, was sie tun konnte. Diese Frau, die hat nicht die Macht gehabt, die hohen Priester und Gesetzeslehrer aufzuhalten von ihrem Plan. Sie hat nicht die Macht gehabt, eine Armee aus dem Boden zu stampfen, die Jesus beschützen würde. Das konnte sie nicht. Sie war machtlos in dem Sinn. Aber sie hat getan, was sie konnte. Sie hatte ein Gefäß mit Öl und konnte Jesus salben. Sie hat es gemacht und hat nichts davon zurückgehalten. Und sie kam nicht nur, um Jesus zu feiern und zu verehren, sie kam, um ihn im Voraus für seine Beerdigung zu salben. Und wenn wir ein bisschen weiterdenken am Ostermorgen, die Sonne geht auf, Frauen rennen zum Grab von Jesus. Was haben sie dabei? Salbe, Öl, um Jesus zu salben. Aber Jesus war nicht mehr da. Und so hat diese Frau übernommen, was niemand hätte tun können, Jesus zu salben. Mit dem, was sie hatte. Ich glaube, das ist eins der aufopferungsvollsten und liebevollsten, kostbarsten Geschenke, die jemals gemacht wurden. Da kommt eine Frau mit einem Parfüm, mit einem Öl, das ein Jahresgehalt kostet, und sie denkt nicht lang nach. Sie bricht es auf und sie gießt Jesus ein damit. Sie gibt alles Jesus. Und Jesus sagt, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Und so ist die Frau ein Vorbild für mich, für uns, darin, dass Jesus es wert ist, dass wir ihm alles geben, was wir haben. Jesus erwartet nicht, dass wir ihm irgendwas geben, was wir nicht haben, was wir ihm gar nicht geben können. Aber wenn wir Jesus kennen, dann bringt uns das aus purer Dankbarkeit ganz spontan dahin, dass wir Jesus das geben, was wir haben, um ihn zu ehren, um ihn zu lieben. Und es ist nicht geplant, es ist nicht kalkuliert. Sie hat nicht nachgedacht wie die Hohepriester. Sie hat einfach gemacht. Wie so eine Mutter, die ein Kind bekommt und nicht darüber nachdenkt, ach, was kostet es jetzt, Windeln zu kaufen, Windeln zu wechseln. Was kostet es, noch mehr Essen zu kaufen? Okay, ich brauche einen Raum mehr, das Kind muss irgendwo wohnen. Man denkt nicht nach. Man macht aus Liebe und es kommt ganz spontan. Man überschlägt die Kosten nicht. Es darf kosten, was es will. Ich gebe, was ich habe. Und diese Frau, die macht es, weil sie Jesus liebt. Weil sie gesehen hat, an diesem Jesus ist was anders. Weil sie vielleicht gesehen hat, dass Jesus der erwartete Messias ist, der Retter, der Erlöser, der endlich Freiheit und Gerechtigkeit bringt. Vielleicht hat sie nicht mit dem Leiden und dem Tod von Jesus gerechnet, zumindest nicht jetzt so schnell. Und vielleicht hat sie gar nicht verstanden, was es bedeutet, dass Jesus der Messias ist. Aber sie ist hingegangen mit dem Öl und wollte ihn salben. Und wir wissen, heute wissen wir, in dem Tod von Jesus und in seiner Auferstehung, da haben wir alles. Dort am Kreuz, Da hing das letzte und das wahre Passahlamm. Das Lamm, das geschlachtet wurde, um uns gerecht zu machen, um uns vor dem Gericht zu verschonen und uns aus aller Gefangenschaft und Knechtschaft in unserem Leben zu befreien. Und so ist unsere Hingabe an Jesus niemals eine Verschwendung. Alles, was wir für Jesus geben können, macht es, tut es. Es ist niemals verschwendet. Und vielleicht ist es heute so, dass das, was Jesus gesagt hat, wahrer ist als damals, als die Frau dort war. Nämlich das, was wir dem Geringsten tun, das tun wir an Jesus. Und Jesus sagt auch, wer sein Leben behalten will, oder man könnte sagen, wer zurückhalten will, was er hat, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. In der Geschichte heute, da beendet Jesus die Diskussion mit den Worten: Wahrlich, ich sage euch, wo immer ihr dieses Evangelium in der ganzen Welt verkünden wird, wird auch erzählt werden, was diese Frau getan hat, damit man ihrer gedenkt. Ich werde nicht zulassen, dass diese Welt vergisst, was ihr gerade miterlebt habt. Ihr habt es für eine Verschwendung gehalten. Aber die ganze Welt wird davon erfahren, von dieser Tat voller Liebe, voller Hingabe und Aufopferung dieser Frau. Und auch 2000 Jahre später sitzen wir hier und wir hören von dieser Frau, wie sie nichts zurückgehalten hat und voller Hingabe alles gegeben hat. Und sie ist so für uns vielleicht auch ein Vorbild. Ich möchte beten. Herr, wir danken dir für diese Frau. Danken dir, dass sie uns ein Vorbild darin sein kann, was es bedeutet, ganze Sache mit dir zu machen. Dir das zu geben, was wir haben. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ja, ich möchte dich bitten, dass jetzt in dieser Passionszeit, in dieser Leidenszeit, wo wir ein Stück weit nachempfinden, was du für uns getan hast am Kreuz von Golgatha, dass du unsere Herzen darauf ausrichtest, dass wir erkennen können, wie sehr du uns liebst und was du alles für uns erwirkt hast. Dass wir in dir frei sind von allen Gefangenschaften, von allen Knechtschaften, die es sind in unserem Leben. Und dass wir gerecht gesprochen sind, dass wir in Beziehung mit dir treten dürfen und eines Tages ewig leben dürfen. Mach uns das in unseren Herzen so groß, dass wir voll Dankbarkeit und Großzügigkeit übersprudeln und dich ein Stück weit so lieben können und ehren können, wie diese Frau es getan hat. Amen.